Also morgen geht wieder die Schule los, bei manchen erst am Dienstag. Die Sommerferien, ohne Zweifel die schönsten Ferien im Jahr, gehen zu Ende. Ab morgen heißt es dann wieder früher aufstehen und die Schulbank drücken. Und so mancher wird erstaunt sein, dass es morgens wieder dunkel ist. So geht es mir manchmal, wenn die Schule wieder losgeht. Aber lieber eine Stunde Schule als gar kein Schlaf. Man sagt ja nicht umsonst, wenn alles schläft und nur einer redet, das nennt man Unterricht. Und bei manchen Schülern ist der Schulranzen die am besten getestete Matratze. Ich kann mich ja selbst an meine eigene Schulzeit erinnern. Man schaut wehleidig zurück auf die verflossenen Sommerferien und man schaut aber auch etwas sorgenvoll nach vorne. Es beginnt ja etwas Neues. Man ist ungewiss, was die Zukunft bringen wird. Es beginnt ein neues Schuljahr, man hat neue Fächer, vielleicht auch neue Mitschüler, auch eine neue Schule. Man ist ungewiss, was die Zukunft bringen wird. Was erwartet mich? Werde ich klarkommen? Werde ich die Erwartungen, die an mich gestellt werden, auch erfüllen können? Und da morgen oder jetzt in dieser kommenden Woche so vieles Neues erwartet, will ich mit euch eine Geschichte aus der Bibel anschauen, die uns allen so gut vertraut ist. Es ist die Geschichte von Josef aus dem Alten Testament. Von klein auf in der Kinderstunde, aber auch im Gottesdienst haben wir diese Geschichte gehört. Und bei all dem Neuem, was uns und auch euch, liebe Schüler und auch liebe Eltern, ab morgen erwartet, ist es sehr willkommen, wenn wir aus der uns so vertrauten Geschichte Mut für die nächsten Tage und Wochen schöpfen. Josef hatte es nicht immer einfach im Leben. Sein Weg war mit Tränen und auch mit Schweiß gepflastert. Doch er hielt sich an Gott fest und Gott hat ihn dafür reich gesegnet. Josef musste in seinem Leben mit Gott eine Menge lernen. Es war regelrecht eine Schule, ja ein Studium für Josef. Doch er blieb dran und Gott machte ihn selbst zum Träger seines Segens. Durch Josef konnte nicht nur seine Familie am Leben bleiben, sondern ein ganzes Land und die Nationen drumherum. Und auf diesem Weg dahin musste Josef viele Lektionen lernen. Und da wir heute den Schulgottesdienst feiern, schauen wir uns einige dieser Lektionen an. Es sind 7 Lektionen aus Josefs Leben, die er in der Schule Gottes erlernt hat. Es könnten auch 8, 9 oder noch mehr sein, aber ich denke, 7 ist keine kleine Zahl. Mein Hochschullehrer hat immer gesagt, wir bohren immer dicke Bretter und heute wird mal ein dickes Brett sein, das wir bohren wollen. Und so habe ich auch die Predigt überschrieben, die 7 Lektionen aus Josefs Leben. Und wir legen auch gleich los. Die Geschichte Josefs beginnt in 1. Mose 37 und geht bis Kapitel 35. Josef ist 17 Jahre alt, als Gott beginnt, mit Josef zu reden. Mit 17 Jahren, da fängt ja das Leben erst so richtig an. Da ist noch alles drin, da ist noch alles offen. Doch eines stand für Josef bereits fest. Er wollte mit Gott leben und für Gott leben. Und dem seine Väter schon begegnet sind, oder ja, Abraham, Isaac und Jakob. Und das ist auch unsere erste Lektion: Entscheide dich für ein Leben mit Gott. Ohne diese Entscheidung wäre das Leben Josefs völlig anders verlaufen. Und auch der Verlauf deines Lebens, liebe Schüler, wenn ich Schüler sage, meine ich natürlich auch Schülerinnen, hängt davon ab, ob du mit oder ohne Gott leben willst. Sage nicht, dazu bin ich zu jung. Eben nicht. In der Bibel steht, denke an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Also nicht, obwohl du jung bist, sondern weil du jung bist, will dich Gott haben. Mit 17 Jahren hat man Träume. Das ist auch gut so. Josef hatte sie auch gehabt. Leute, die ihr 17 seid, die ihr vielleicht auch 16 oder 18 seid, lasst euch eure Träume nicht nehmen. Das hat Gott so gemacht, dass man da Träume hat, wenn man noch jung ist, über das Leben, dass man Visionen hat. Josef hat aber nicht nur normale menschliche Träume für seine Zukunft, sondern er hat wahre Offenbarung über sein Leben bekommen, über die Zukunft bekommen. Das war ihm wahrscheinlich selbst gar nicht bewusst. Und in seiner Naivität kam er zu seinem Vater, zu seinen Brüdern und hat ihnen diese Träume erzählt. Da gab es einmal die Sache mit den Gaben auf dem Feld und die Brüder dachten, der spinnt ja vollkommen. Wie will der über uns mal herrschen? Und ein anderes Mal, da war er noch immer 17, da kommt er zu seinem Vater und zu seinen Brüdern und erzählt ihnen die Geschichte von der Sonne und dem Mond und den 11 Sternen. Und da sagt selbst der Vater Josef, jetzt gehst du zu weit. Glaubst du wirklich, dass deine Brüder, die alle älter sind als du, dass sie und einschließlich deine Mutter und ich sich einmal vor dir verneigen werden? Jakob musste Josef hier bremsen, weil er dachte, der Junge wird arrogant. Josef hatte 10 ältere Brüder und die konnten ihn alle nicht leiden. Diese Brüder haben Josef aus Neid abgrundtief gehasst, sodass sie irgendwann nicht mehr in der Lage waren, ihm in die Augen zu sehen. Nicht etwa, weil er zu seinen Brüdern in irgendeiner Weise boshaft war, nein, sondern weil er bei ihrer Boshaft nicht mitmachte. Denn Josef war jemand, der dem Vater sagte, was die Söhne so alles auf dem Feld trieben. Und wenn irgendwo ein schlechtes Gerücht aufkam, da fragte Jakob den Josef, stimmt das oder stimmt das nicht? Und Josef hat dann seinem Vater die Wahrheit gesagt. Einige Ausleger meinen, ja gut, Josef war dann so eine Art Petzer, der Geheimnisse verraten hat. Aber das ist ziemlich oberflächig, so eine Argumentation. Man muss sich einmal die Geschichte anschauen, gerade Kapitel 34, da geht Dina, das ist die jüngste Schwester von diesen Jungs, da geht die Dina in die Stadt Sichem. Und sie bringt sich in eine schwierige Situation. In Sichem wird eine Schandtat mit ihr begangen. Die Brüder Simeon und Levi beschließen durch einen Trick, die gesamte Stadt auszulöschen. 2 Männer, alleine mit 2 Schwertern, gehen in die Stadt und ermorden alle Männer. Danach kommen die 8 übrigen Brüder, rauben die Stadt aus und nehmen die Frauen und die Kinder fest. Die haben sie wahrscheinlich dann auf dem Sklavenmarkt verkauft. Also schon damals gab es eine hohe Jugendkriminalität. Doch jetzt sehen wir, in welchem Umfeld Josef groß geworden ist. Seine Brüder waren echte, ja man muss sagen Verbrecher, sie waren Mörder. Die hatten Blut an den Händen und die konnten ein Menschenleben auslöschen, ohne mit der Wimper zu zucken. Wenn man in so einer Familie ehrlich ist, wenn man in so einer Familie die Wahrheit sagt, dann darf man wahrlich den Jungen nicht als Petzer beschuldigen. So wie er hat vom Nachttisch genascht, das sage ich Mama und Papa. Josef ist der Einzige, der ehrlich ist. Josef ist der Einzige, der die Wahrheit sagt. Da kann man verstehen, dass Papa Jakob froh war, dass wenigstens einer seiner Jungs ein frommes Leben führt. Liebe Schüler, wenn du dich für ein Leben mit Gott entschieden hast, wirst du anders sein als deine Menschen um dich herum. Ja, du musst anders sein als einer, der ohne Gott lebt. Das wird man dir anmerken. Das hat man dem Josef auch angemerkt. Seine Brüder haben es eindeutig ihm gemerkt. Nicht daran, dass er zur Kirche ging, sondern daran, dass er ehrlich war und dass er die Wahrheit gesagt hat und dass er bei diesen boshaften, bösen Dingen nicht mitgemacht hat. Deshalb, halte dich fern vom Bösen. Mache nicht mit, wenn die anderen über andere lästern, wenn sie andere beleidigen und schlagen. Mache nicht mit, wenn die anderen die Mitschüler belügen oder auch den Lehrer belügen oder etwas mitgehen lassen. Mache nicht mit, wenn die anderen dich rufen, am Glimmstängel zu ziehen oder irgendwelche andere Drogen zu nehmen. Im Gegenteil, sei ehrlich und sei ein Vorbild, so wie Josef. Liebe Zuhörer, ein Mensch, der mit Gott lebt, ist anders. Er muss anders sein als einer, der ohne Gott lebt. Deshalb entscheide dich für ein Leben mit Gott. Gott wird dich segnen und zum Segen machen. Schauen, Josef weiterging. All das kam also zusammen, die Träume, seine Position, die Ungleichbehandlung. Die Brüder konnten Josef nicht mehr in die Augen sehen. Eines Tages schickt Jakob Josef aufs Feld, also raus, um zu schauen, was so seine Brüder machen. Und in Israel ist es sehr heiß, da gibt es sehr viel Sand und sehr viel Steppe. Und die Brüder mussten weite Wege zurücklegen, um für ihre Herden etwas grüne Weide zu finden. Und als die Brüder so ihre Augen aufheben, sehen sie am Horizont so eine kleine Staubwolke und einen kleinen Jungen mit einem bunten Mantel und sagen sich, das muss Josef sein, das muss dieser bunte Mantel von unserem kleinen Träumer sein. Und die sagen sich, komm, wir schaffen den jetzt aus dem Weg. Papa ist nicht da und dann können wir sehen, was ihm seine Träume gebracht haben. Wenn wir den jetzt umbringen, dann kann er nämlich nicht mehr unser Herr sein. Die haben wirklich tatsächlich Angst gehabt, dass der Vater diesen kleinen Bub zum Leiter der Familie macht, zum Haupterben der Familie macht. Das lassen wir nicht zu, den bringen wir um. Und sie fallen über ihn her. Doch Ruben sagt, lasst uns ihn nicht töten, sondern einfach in die Grube werfen. Er dachte sich, später werde ich ihn dann herausholen. Und Ruben geht weg, um nach der Herde zu schauen. Doch in der Zwischenzeit zieht eine midianitische Handelskarawane vorbei und da hat Juda diese glorreiche Idee, Leute, immerhin ist es ja unser Fleisch und Blut, lasst es uns hier nicht einfach so vergießen, wir verkaufen ihn, machen etwas Geld und dann sind wir ihn auch so los. Und sie verkaufen ihn. Josef ist erst 17 Jahre. Er hat bis jetzt in seinem Leben nicht viel falsch gemacht. Und sein Traum war das, was Gott ihm offenbart hat. Eines Tages, dass dieser Traum eines Tages in Erfüllung geht. Er wollte einfach zusammen mit seiner Familie sein, bei seinem Vater sein. Mehr wollte Josef nicht. Und hier sehen wir Josef gebunden an den Händen, das kostbare Gewand heruntergerissen, an ein Maultier gebunden und in der Wüste auf dem Weg nach Ägypten. Josef ist in seinem Leben bis jetzt noch nie so tief unten angekommen, wo er sich fragen muss, was wird mit meinem Vater? Was wird mein Vater denken, wenn ich heute abends nicht nach Hause komme? Was werden meine Brüder zu Hause dem Vater erzählen? Werde ich meinen Vater je wiedersehen? Werde ich das überleben, wenn sie mich nach Ägypten bringen oder werden sie mich einfach umbringen? Ängste, Zweifel, äußerste Not. Um Josef herum schließt sich hier die Dunkelheit, tiefste Nacht. Und trotzdem wollen wir gerade an diesem Punkt eine kostbare Wahrheit für uns heute mitnehmen, die für uns alle und zu aller Zeit gilt. Nämlich, Gott ist immer noch da. Einfach eins weiterschalten. Weiß nicht warum, es funktioniert nicht. Gott ist immer noch da. Es wird Zeiten geben, wo du denkst, Gott hat mich vergessen. Gott ist nicht da. Und von Josefs Geschichte her müssen wir sagen, egal wie schlecht es in deinem Leben aussieht, egal ob du Gott siehst, ob du ihn hörst oder ob du denkst, dass meine Gebete nur bis zur Decke gehen, Gott ist immer noch da. Du magst ihn nicht hören, er ist immer noch da. Du magst ihn nicht spüren, er ist immer noch da. Du magst ihn nicht sehen, aber Gott ist immer noch da. Du magst große Angst in deinem Herzen haben, aber Gott ist immer noch da. Liebe Schüler und auch liebe Eltern, diese Wahrheit dürfen wir nicht vergessen. Gott war mit Josef und er ging direkt mit Josef nach Ägypten. Hier haben wir einen kleinen Jungen vom Dorf, der nicht viel von der großen Welt gesehen hat. Und er kommt zum ersten Mal, ich sag mal so, direkt nach New York. Das war Ägypten damals. Damals standen schon einige der Pyramiden, die wir heute bewundern, schon seit 800 Jahren als Kennzeichen der Macht der Pharaone. Heute sind es die Wolkenkratzer, die wir bewundern. Zum ersten Mal hat Josef diese Pyramiden gesehen und er zieht direkt an diesen Pyramiden in die Hauptstadt auf den Sklavenmarkt ein, wo ihn Potiphar kaufte, ein hoher Beamter des Pharao. Dieser Potiphar stellt Josef ein. Und der Haushalt damals ist nicht, wie man heute in sich vorstellt, ein Mann, eine Frau, ein Kind und vielleicht noch zwei Zwergkaninchen oder so, sondern ein Mann in dieser Position, ein Mann mit diesem Einfluss und mit diesem Reichtum, hatte sehr viele Sklaven, die für ihn gearbeitet haben, auf dem Feld, aber auch zu Hause. Und Josef fängt ganz unten an, draußen auf dem Feld, als Diener des Dieners. Er macht die niedrigste Arbeit. Und hier lernen wir unsere dritte Lektion. Ich werde einfach ankündigen und dann könnt ihr eins weiterschalten. Also ich kann hier leider das nicht machen. Einfach eins weiterschalten. Dritte Lektion. Tu, was dir an Arbeit vorgelegt wird. Oder mit anderen Worten, liebe Schüler, seid fleißig. Josef beginnt einfach zu arbeiten und tut das, was ihm vorgelegt wird. Er sagt nicht, nee, das verträgt mein Rücken nicht. Oder die Arbeit ist viel zu dreckig für meine feinen Hände. Oder, also zu Hause habe ich das nicht machen müssen. Ja? Oder ganz fein, dafür bin ich nicht begabt. Oder ich sehe da keine Berufung für mich. Oder ich glaube, das hilft meiner Karriere nicht. Von meinen Schülern bekomme ich immer wieder zu hören, wozu lernen wir das? Wozu brauche ich das? Das interessiert mich nicht. Können wir heute nicht lieber früher Schluss machen? Also das haben wir von Josef nicht gehört. Er wusste ganz genau, es gibt für mich keine Hoffnung. Die Träume sind gerade alle geplatzt, aber mein Gott ist bei mir und ich werde mich einfach in das investieren, was mir vorgelegt wird. Und weil Josef arbeitet, segnet Gott Josef. Das ist genau der Wochenvers, den wir gelesen haben. Wir müssen Gott etwas liefern, damit er uns segnen kann. Gott hätte Josef nicht gesegnet, wenn Josef faul gewesen wäre und sich gesagt hätte, sollen doch die anderen arbeiten. Ich sehe hier für mich keine Zukunft. Diese Lektion hat Josef gelernt. Er tat, was man ihm aufgetragen hat. Und das möchte ich gerade jungen Leuten mitgeben, die am Anfang ihrer Karriere stehen. Gerade wir in der Wohlstandsgesellschaft müssen neu lernen, was harte Arbeit ist. Anstelle schnell zu spekulieren, gierig sein und denken, dass sich das Geld irgendwie von alleine vermehrt. Gott wird erst richtig segnen, wenn du hart arbeitest. Mit Faulpelzen kann Gott nichts anfangen. Josef war einer, der fleißig war und hart gearbeitet hat. Auch die dreckige Arbeit, die niedrige Arbeit, die keinen Spaß gemacht hat, er hat sie trotzdem gemacht. Und er wurde befördert. Sofort befördert auf dem Feld. Später merkte der Potiphar, Josef ist richtig gut drauf. Alles, was er anfasst, gelingt ihm richtig gut. Ja, mehr noch, wenn man ihm etwas zum Organisieren gibt und das noch etwas irgendwie mit Geld zu tun hat, da läuft es richtig gut. Der Mann ist erfolgreich, da vermehren sich die Dinge. Und da holt er Josef ins Haus. Das war so die Elite der Sklaven, die dort gearbeitet haben. Und ganz am Ende sagt Potiphar, weißt du was, alles was du anfasst, wird irgendwie zu Gold. Deshalb, ich will dir da gar nicht reinfuschen, ich ziehe mich einfach zurück und lass dich machen. Ich sehe, auf dir liegt der Segen Gottes. Wunderbar, er wird befördert bis oben hin. Alle Sklaven und alle Arbeit steht nun unter seiner Leitung. Die Ernte wird eingebracht, auf dem Markt verkauft, das Essen muss gekauft werden, die Arbeit muss eingeteilt werden, die Sklaven müssen versorgt werden. Das war ja, man muss sagen, das war ein mittelständisches Unternehmen und dort arbeitet Josef. Also, liebe Schüler, liebe Auszubildende, liebe Studierende, arbeite hart, damit Gott dich segnen kann. Eine ganz wichtige Lektion. Die vierte Lektion ist folgende. Die Frau von Potiphar wirft ein Auge auf Josef. Und zwar nicht umsonst. Die Bibel sagt, er sah sehr schön aus, also der Josef. Von seinem Angesicht und bestimmt auch von der Gestalt. Das ist übrigens dieselbe Formulierung wie in einigen Kapiteln davor, wo Jakob, also der Vater Jakob, der Rahel begegnet am Brunnen und sich sofort in sie verliebt. Sie war wunderschön, wir würden sagen, sie sah umwerfend aus. Wie die Mutter, so auch der Sohn. Und hier haben wir einen Josef, der nicht nur intelligent ist, der nicht nur aufrichtig ist, der nicht nur fleißig und erfolgreich ist, sondern der auch noch richtig gut aussieht. Und die Frau will sich an Josef anlehnen. Sie will mehr von ihm. In der Geschichte gab es das öfters, dass einflussreiche Frauen eine Affäre mit dem obersten Sklaven eingingen. Und oft haben diese Sklaven das ausgenutzt, um ihren Herrn loszuwerden. Um dann entweder seine Position einzunehmen oder irgendwo in Freiheit zu leben. Für Josef war das eine große Versuchung. Da muss man sich einmal hineindenken. Josef ist nicht mehr 17, sondern vielleicht 20, 25. Ein Mann in den besten Jahren, er ist erfolgreich, aber auch ganz alleine hier in der Fremde. Sein Vater ist nicht da, seine Brüder sind nicht da, sie werden es nie erfahren. Die Versuchung ist groß. Nicht nur körperlich, sondern auch vom Status her, von der Position her und vielleicht sogar, um auch in Freiheit zu leben. Und Josef sagt, nein. Die Frau läuft ihm ständig hinterher, monatelang, und er sagt, nein. Und er sagt wieder nein. Und dann sagt sich Josef, ich werde in diese Bereiche des Hauses nicht mehr gehen, weil ich ganz genau weiß, da ist die Frau. Ich meide die Versuchung. Was wir hier lernen, ist unsere vierte Lektion. Und das ist radikaler Gehorsam oder konsequenter Gehorsam. Josef sagt zur Frau, wie könnte ich gegen deinen Mann sündigen und wie könnte ich gegen Gott sündigen? Übrigens, jede Sünde gegen einen Menschen ist auch eine Sünde gegen Gott. Josef sagt, das wäre nicht aufrichtig. Das kann ich nicht machen, das ist Betrug. Das mache ich nicht. Sei knallhart gehorsam. Die Geschichte Josefs, die sich hier so wunderbar entfaltet, hätte hier zu Ende sein können, wenn Josef gefallen wäre. Deshalb, junge Leute, die ihr noch nicht verheiratet seid, achtet auf Reinheit. Denn Untreue vor der Ehe ist Untreue in der Ehe. Und jemand, der es davor nicht gelernt hat, wird es auch schwer haben, in der Ehe zu lernen. Denn die Versuchung ist genauso groß. In diesem Sinne ist radikaler Gehorsam genau das, was Gott von uns möchte, damit er uns segnen kann. Josef rennt also weg, doch die Frau verdreht die ganze Geschichte. Am Ende landet Josef im Gefängnis. Es geht wieder so weiter wie am Anfang bei den Brüdern. Und Josef hätte an dieser Stelle sagen können, Gott, warum? Ich habe doch nichts getan. Gehorsam wird doch normalerweise belohnt, wieso werde ich hier bestraft? Immer wieder, erst bei meinen Brüdern, jetzt hier. Zwei große Ungerechtigkeiten, die mir angetan wurden. Warum lässt du das zu? Gott, wo bist du? Aber Josef, das sagt er nicht, er beginnt einfach mit den ersten Lektionen. Wenn wir sie jetzt wieder sehen werden, er beginnt einfach mit den ersten Lektionen, er bleibt Gott treu. Er weiß, Gott ist immer noch da, auch im Gefängnis. Ihm werden kleine Arbeiten anvertraut und er beginnt zu arbeiten und er arbeitet sich hoch und wird im Gefängnis genauso befördert wie bei Potiphar. So dass der Aufseher sinngemäß die gleichen Worte sagt wie bei Potiphar, bei dir ist alles so erfolgreich, ich ziehe mich einfach zurück und lass dich machen. Josef wiederholt die Lektionen, die er bereits gelernt hat. Und das ist ja nichts anderes, als was wir auch in der Schule machen. Wir lernen durch Wiederholen. Manche Schüler, gute Schüler merken das, die weniger guten, für die ist immer alles neu, aber wir lernen durch Wiederholen. Indem wir bestimmte Themen oder Tätigkeiten wiederholen, bleiben sie tiefer hängen. Und durch eine Lernzielkontrolle am Ende kann man dann sehen, was hängen geblieben ist. Und am Ende arbeitet sich Josef genauso hoch wie bei Potiphar. Er wird gesegnet und wir sehen, diese Lektionen helfen wirklich. Irgendwann kommt der Mundschenk und der Bäcker ins Gefängnis. Das waren VIP-Gefangene, die mussten gut behandelt werden. Josef deutet ihnen die Träume. Der Bäcker wird gehängt, der Mundschenk kommt frei. Der Mundschenk kommt zurück zum Pharao, doch er vergisst Josef. 2 Jahre später hat Pharao diesen furchtbaren Traum. Da erinnert sich der Mundschenk an Josef und holt ihn zum Pharao. Josef wird hier wahrscheinlich wieder nach langer Zeit ordentlich gewaschen und in ordentliche Kleider gesteckt, damit er vor den Pharao treten kann. Der Pharao erzählt ihm den Traum. Und hier kommen wir zum Kern der Geschichte und die wichtigsten Lektionen, die wir heute mitnehmen wollen. Der Pharao sagt, ich habe ein großes Problem und keiner meiner Weisen kann mir helfen. Ich habe da diese Ähren gesehen, wo die Mageren die Fetten aufgefressen haben und am Ende trotzdem mager geblieben sind. Ich habe genauso auch die mageren Kühe gesehen, die die fetten Kühe aufgefressen haben und trotzdem mager geblieben sind. Was hat das zu bedeuten? Ich habe Angst. Die Götter wollen mir hier irgendwas sagen, aber ich verstehe nicht was und meine Wahrsager und Gelehrten können mir auch nicht helfen. Und dann beginnt Josef und sagt, Gott kann dir eine Antwort darauf geben. Und er beginnt hier dem Pharao eine Antwort zu geben. Und achten wir mal ganz genau darauf, wie die Geschichte verläuft, wie die Antwort von Josef verläuft. Die Antwort hat zwei Teile. Josef sagt, Gott hat dir offenbart, dass es 7 Jahre eine reiche Ernte geben wird, wo du mehr sammeln wirst, als du für das Leben und für das Land brauchst. Und danach wird es 7 Jahre Hungersnot geben. Und Gott hat dich jetzt gewarnt vor der Hungersnot, damit du weißt, was auf dich zukommt. Und dort endet der Traum. Dort endet die Deutung. Josef hätte sagen können, ich habe meine Arbeit getan, ich bin fertig. Ich gehe jetzt zurück ins Gefängnis. Das ist alles, was Gott ihm offenbart hat. Mehr wusste er nicht. Doch jetzt kommt die Lektion, die wir mitnehmen wollen. Josef hört hier an dieser Stelle nicht auf. Josef ist ja nicht umsonst bei Potiphar gewesen. Josef ist ja nicht umsonst im Gefängnis gewesen. In Deutschland, Gott sei Dank, ist die Schulbildung kostenlos. Aber bei manchen Schülern habe ich den Eindruck, sie ist auch umsonst. Nicht so bei Josef. Josef hat gelernt. Und er liefert hier dem Pharao nicht nur eine ökonomische Analyse, sondern auch eine Lösung für das Problem von Ägypten. Das ist übrigens auch das Ziel eines jeden Lehrers in der Schule. Die Schüler sollen nicht nur etwas lernen, sollen sich nicht nur Wissen aneignen, sondern dieses Wissen auf neue Situationen anwenden können und eine Lösung für das Problem liefern können. Das ist so die höchste Ebene der Lernziele. Man spricht hier von einem handlungsorientierten Unterricht. Und genau das tut auch Josef hier. Aus seinem eigenen Verstand heraus, aus seiner eigenen Ausbildung her, macht Josef weiter, nachdem die Deutung zu Ende ist und sagt, deshalb wäre es gut für den Pharao, sich nach einem weisen Mann umzusehen, der Kornspeicher baut und genug Rücklagen schafft, die er später verkaufen kann, damit er überleben kann, damit das Land auch überleben kann. Und hier lernen wir unsere fünfte Lektion. Leidenszeit ist Ausbildungszeit. Als Josef damals geweint hat und verzweifelt gewesen ist beim Potiphar und sich fragte, Gott, wo bist du? Da hat er zum ersten Mal gelernt, wie man die ägyptische Sprache liest und wie man sie schreibt. Dort hat er Mathematik gelernt. Dort hat er gelernt, wie Einnahmen und Ausgaben kalkuliert werden, wie man Bilanzen führt, wie man ein Unternehmen führt. Das war Agrarwirtschaft und Betriebswirtschaft ohne Ende. Genauso war es, als er ins Gefängnis gesteckt wurde, musste er dort den ganzen Apparat leiten, mit Personalverantwortung. Man kann sagen, Josef hat eine Ausbildung zum Ökonomen durchlaufen. Ja, er hat Betriebswirtschaft studiert bei Potiphar und auch gleich angewandt, sodass er jetzt vor dem Pharao steht, im Alter von 30 Jahren, als ein gemachter Geschäftsmann, als ein sagenhafter Ökonom. Er steht vor dem Pharao, um ihm in seiner größten Not zu helfen. Ausbildungszeit ist Leidenszeit. Es kann gut sein, dass du dich fragst, mein Gott, warum lässt du das zu? Warum muss das sein? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Nein, bei Josef dachte auch, es macht gar keinen Sinn. Aber Gott musste diese Dinge in sein Leben setzen, damit Josef dort all die Fähigkeiten in seine Persönlichkeit übernimmt, die er braucht, um auch dieses Problem vom Pharao zu lösen. Gott hat eine Berufung für dein Leben. Liebe Schüler, für jeden, der heute hier ist, hat Gott eine Berufung. Gott kennt deine Zukunft. Gott weiß, welche Fragen an dich gestellt werden, geistlich, aber auch wirtschaftlich in deinem Leben und auch in deinem Beruf. Deshalb verzweifle nicht, wenn die Dinge mal schlecht laufen. Gott bildet dich aus. Gott lässt dich durch schwere Zeiten gehen, damit du das lernst, was du später brauchst. Damit du helfen kannst an dem Platz, auf den Gott dich stellen wird. Auch Salomo sagt, wer viel lernt, der muss viel leiden. Deshalb verzweifle nicht, sondern bleibe dran. Der Pharao sagt zu Josef, der Geist Gottes wohnt in dir. Er macht ihn zum zweiten Mann im Reich. Wir halten fest, Leidenszeit ist Ausbildungszeit, aber die hat sich bei Josef in jedem Fall gelohnt. Nun gehen 7 Jahre ins Land, in welchen es dem Volk richtig gut geht. Und Josef schafft Rücklagen in seiner Weisheit. Danach kommen auch schon die ersten Jahre der Hungersnot und da tauchen plötzlich die Brüder Josefs auf. Die kommen rein und wollen Korn kaufen, erkennen aber ihren Bruder nicht. Josef ist jetzt 39 Jahre alt. Vor 22 Jahren haben diese, ja, muss man sagen, 10 Verbrecher ihn nach Ägypten verkauft. Jetzt steht er ihnen zum ersten Mal wieder gegenüber, aber ganz anders. Wir sehen in dieser Situation, alles, was Josef geträumt hat, hat sich hier erfüllt. Die Brüder fallen nieder vor Josef auf den Boden und verehren ihn und betteln ihn an, um bei ihm Korn kaufen zu können. Doch Josef nimmt die Brüder richtig hart ran und sagt, ich glaube euch nicht, dass ihr hier seid, um Korn zu kaufen. Ihr seid Spione aus einem fremden Land. Und er wirft sie alle ins Gefängnis. Nach 3 Tagen holt er sie wieder raus und sagt zu ihnen, ich bin ein gottesfürchtiger Mann. Ich will nicht ungerecht zu euch sein. Aber wenn eure Geschichte wirklich stimmt, dann behaltet doch einen eurer Brüder hier. Kehrt zurück und holt euren jüngsten Bruder hierher, damit ich weiß, dass eure Geschichte wahr ist. Damit wollte er seine Brüder testen. Spätestens hier merken die Brüder, uns geht es ans Leder. Hier ist eine Wand. Hier kommen wir nicht durch. Man hat sich bisher immer irgendwie durchgemogelt. Aber hier läuft es nun gegen eine Wand. Die Brüder haben Angst um ihr eigenes Leben, aber auch um das Leben des Bruders, den sie hier in Ägypten zurücklassen müssen. Sie können nicht entscheiden, wen sollen sie hier lassen. Da geht Josef mitten unter sie, nimmt Simeon heraus, lässt ihn fesseln und ins Gefängnis abführen. Und er sagt, er wird jetzt im Gefängnis bleiben, bis ihr alle wieder zurück seid. An diesem Punkt schlagen wir die Bibel auf, 1. Mose 42, Verse 21 und 22. 1. Mose 42, Verse 21 und 22. Sie sprachen aber untereinander, das haben wir an unseren Bruder verschuldet, denn wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anflehte und wir wollten ihn nicht hören. Darum kommt nun diese Trübsal über uns. Ruben antwortete ihnen und sprach, sagte ich es euch nicht, als ich sprach, versündigt euch nicht an dem Knaben, doch ihr wolltet nicht hören. Nun wird sein Blut gefordert. Und Josef steht da, hört, was sie so alles reden. Doch sie wussten nicht, dass Josef alles versteht. Liebe Zuhörer, wir müssen heute eine 6. Lektion mitnehmen, die für uns alle wichtig ist. Achte auf deine Schuld. Es kann gut sein, dass du denkst, dass die Schuld, die du an anderen Menschen begehst, niemals aufgedeckt wird. Es kann sein, dass du etwas tust, jemand mobbst, beleidigst, erniedrigst, entwürdigst, kaputt machst oder irgendeine andere Schuld auf dich legst an einem anderen Menschen und denkst, es ist alles gut. Ich habe bei Gott um Vergebung gebeten. Aber ich darf dir heute von dieser Geschichte her sagen, diese Schuld, die du an anderen Menschen begehst, die wird dich treffen. Diese Schuld wird dich hier auf dieser Erde noch treffen. Und sie wird dich so hart treffen und so hart durchschütteln, wie die Brüder hier in der Geschichte hart getroffen und durchgeschüttelt wurden. Und es kommt genau das, was sie an ihrem Bruder verbrochen haben. Das empfangen sie jetzt zurück. Sie haben ihn nach Ägypten verkauft, genauso werden sie hier in Ägypten gefangen gehalten. Genauso wird auch Simeon im Gefängnis da behalten. Saat und Ernte ist ein biblisches Prinzip. An dieser Stelle müssen wir aber auch sagen und wissen, die Schuld, die Gott uns vergibt, vergibt er, damit wir das ewige Leben haben. Aber solange wir die Schuld mit Menschen nicht begleichen und Buße tun für das, was wir getan haben, wird uns diese Schuld im Leben treffen. Und zwar zu Erziehungszwecken. So wie auch die Lehrer nicht nur einen Bildungsauftrag haben, sondern auch einen Erziehungsauftrag. Es geht hier nicht darum, dass jemand sein Heil verliert. Es geht darum, dass wir verändert werden, weil Gott weiß, dass wir nur dann etwas dazu lernen, wenn wir selbst das zu spüren bekommen, was wir den anderen angetan haben. Lesen wir hier zu 1. Korinther 11, Vers 32. Wenn er uns allerdings, damit ist Gott gemeint, wenn Gott uns allerdings straft, tut er es, um uns auf den rechten Weg zu bringen, damit wir nicht zusammen mit der übrigen Welt verurteilt werden. Bereits Jakob, also der Vater Jakob, hat diese Lektion an seinem eigenen Leib bitter erfahren müssen. Die Dinge kommen in unser Leben zurück. Seien wir vorsichtig. Gott kann zu Erziehungszwecken dich mit deiner eigenen Schuld konfrontieren. Deshalb müssen wir Buße tun vor Gott. Und wenn Menschen beteiligt sind, dann auch vor Menschen. Achte auf deine Schuld. Nun gehen die Brüder zurück, durchgeschüttelt mit großer Angst, erzählen ihrem Vater die Geschichte und Jakob sagt, nein, Benjamin gebe ich nicht her. Ihr habt den Josef mir nicht zurückgebracht, der ist irgendwo umgekommen, der Simeon ist jetzt weg und wenn jetzt mein geliebter Benjamin auch noch stirbt, das bringt mich ins Grab. Doch irgendwann gehen die Vorräte aus, der Hunger treibt sie wieder nach Ägypten, sie kommen wieder zu Josef, diesmal mit Benjamin. Wir kennen die Geschichte, bei Benjamin wird Josefs silberner Kelch gefunden, die Brüder sind schockiert, werden zurückgebracht und Benjamin muss da bleiben. Und jetzt geschieht etwas Erstaunliches, achten wir mal darauf. Auf einmal kämpfen die Brüder um ihren Bruder Benjamin. Jeder Einzelne ist bereit, sein eigenes Leben für Benjamin zu lassen. Und Jude erzählt die ganze Geschichte von ihrem Vater, auch von dem verschollenen Bruder. Die dachten ja alle, dass Josef nicht mehr lebt. Und erzählt die Geschichte bis zum Ende und sagt, ich habe gebürgt mit meinem Leben für Benjamin. Deshalb lass mich hier und lass Benjamin frei. Und spätestens hier merkt Josef, diese Brüder sind nicht mehr die Verbrecher und Mörder, die mich damals am liebsten umgebracht hätten und nach Ägypten verkauft haben. Diese Brüder haben sich geändert. Das sind nicht mehr die gleichen wie damals. Früher hat man so einen kleinen verwöhnten Bub oder Bruder einfach aus der Familie ausgestoßen. Heute kämpft man um ihn, um sein Leben. Es kommt zur Versöhnung. Josef sagt, Leute, ich bin's, Josef. Kommt her zu mir, ich rette euer Leben. Doch die Brüder sind noch mehr schockiert. Wir haben ihn damals so schlecht behandelt, er wird uns jetzt besonders stark strafen und hart strafen. Doch Josef geht zu ihnen, weint, nimmt jeden Einzelnen in den Arm, drückt sie und sagt, ich bin euer Bruder Josef. Sagt mir nur eins, lebt mein Vater noch? Die Brüder verstehen gar nichts. Josef ist ja gar nicht böse auf sie. Doch Josef sagt, ja, ihr wart böse. Aber das, was ihr damals böse gedacht habt, hat Gott umgekehrt in etwas Gutes. Und er hat es umgekehrt, so dass ich heute der zweite Mann in diesem Land bin, damit ich euch am Leben erhalte. Ihr alle könnt zu mir nach Ägypten kommen. Ich werde euch das Leben sichern. Habt keine Angst. Und hier müssen wir unsere nächste und letzte Lektion lernen. Sie ist sozusagen das Ziel all der bisherigen Lektionen. Gott lässt dich manchmal durch Leidenszeit gehen und durch Ausbildungsphasen durchschreiten. Da musst du wissen, Gott ist immer noch da. Arbeite hart, sei radikal gehorsam. Gott wird dich segnen. Achte auf deine Schuld, weil es gut sein kann, dass diese Schuld, auf die du an andere Menschen begangen hast, auf dich zurückfällt. Das haben wir hier aus dieser Geschichte alles gelernt. Aber am Ende lernen wir auch, dass Gott dich segnet und befördert, damit du Menschen weiterhelfen kannst. Anderen Menschen weiterhelfen kannst. Gott will dich zum Träger seines Segens machen. Das ist unsere siebte Lektion. Gott war stets immer mit Josef und hat ihn bei all seinem Tun gesegnet. Doch nun wird Josef selbst zum Träger des Segen Gottes, indem er seine ganze Familie am Leben erhält. Und nicht nur seine Familie, sondern auch das ganze Land Ägypten und auch die Nationen drumherum. Liebe Zuhörer und heute ganz besonders liebe Schüler, aber auch liebe Eltern, Gott lässt dich durch all diese Dinge gehen, damit du dich am Ende umdrehen kannst und all das, was du gelernt hast, nutzen kannst, um deine Feinde zu segnen. Wohlgemerkt, deine Feinde zu segnen. Die Böses angestellt haben, zu segnen. Deshalb müssen wir vergeben, wie Josef vergeben hat. Gott will uns zu Trägern seines Segens machen. Sein größter Segen ist, dass wir am Leben bleiben. Und von Jesus her wissen wir, es ist das ewige Leben. Liebe Zuhörer, wir kommen zum Schluss. Und wenn du selber diesen Segen noch nicht hast, dann bietet dir Jesus, so wie Josef damals seinen Brüdern, seine ausgestreckte Hand an und seine Vergebung an. Du bist eingeladen, Jesus als deinen Retter anzunehmen und mit ihm eine leidenschaftliche Beziehung zu führen. Aber auch wir als Gemeinde, als Schüler, als Eltern, als Lehrer sind aufgerufen, uns selbst in dieser Woche zu prüfen, wo wir stehen, damit wir dahin hinkommen, wo Gott uns haben will. Damit Gott uns so richtig nach vorne katapultieren kann, uns segnen kann und uns einsetzen kann zur Lösung von Problemen von anderen Menschen und zum Segen für andere Menschen machen kann. Amen. Wir wollen noch beten, lass uns dazu aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du unser Erretter und unser Erlöser bist, dass du uns deine ausgestreckte Hand anbietest und uns das ewige Leben schenkst. Wir danken dir, dass du uns so reich segnest. Wir danken dir, dass du uns auch Gelingen schenken möchtest. Hilf, dass wir das, was Josef alles in seinem Leben gelernt hat, auch in unserem Leben umsetzen können, dass wir dir treu bleiben, dass wir dir gehorsam sind, dass wir auch fleißig sind, Herr Jesus, und dass wir in allen Dingen immer auch deine führende Hand sehen und dir vertrauen, dass du zum Guten alles führen wirst und dass wir selber zum Segen werden können für andere Menschen, dass du uns gebrauchen kannst. Wir danken dir dafür. Bitte segne uns als Gemeinde, segne uns auch als Schüler, als Eltern, dass wir in dieser Schule bleiben und auch zu deiner Ehre leben können. Amen.